Herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Wachs oder Wirklichkeit in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Das Theaterstück Wachs oder Wirklichkeit von Christoph Marthaler, Anna Fehbruck, Malte Ubenauf und Ensemble mit Texten von Jürg Lederach erlebte am 23. März 2025 Premiere und Uraufführung im Großen Haus der Volksbühne. Die Aufführung dauert ca. 1 Stunde 40 ohne Pause. Künstlerisches Team. Regie: Christoph Marthaler. Musikalische Leitung: Thora Augestadt, Jürg Kienberger, Clemens Sienknecht. Bühne: Anna Fehbruck. Kostüme: Dorothee Curio. Licht: Frank Nowak. Dramaturgie: Malte Ubenauf, Sabine Zielke. Es spielen: Hildegard Alex, Thora Augestadt, Franz Beil, Magne Horvath-Brecke, Olivia Grigolli, Althea Garrido, Jürg Kienberger, Rosa Lembeck, Clemens Sienknecht. Zum Inhalt. Mit dem Slogan Wachs oder Wirklichkeit wirbt Deutschlands größtes und ältestes Wachsfigurenkabinett, das Hamburger Panoptikum. Daraus ergab sich für Christoph Marthaler und sein künstlerisches Team eine sowohl spielerische als auch philosophische Grundlage für die Entwicklung eines neuen Stücks an der Volksbühne. Die regungslosen, dabei aber sehr wirkungsvollen Figuren des Wachsfigurenkabinetts werden zur Reibungsfläche für die höchst lebendigen Darstellenden des Ensembles. Der Programmflyer lässt uns wissen: Die Frage, was wirklich ist und was nicht, beschäftigt in diesen Tagen auch Christoph Marthaler. Bisher konnten er und die Seinen ja durchaus darauf bauen, dass das Nicht-Wirkliche nicht automatisch das perfekt Gefälschte ist, sondern im interessantesten Fall das Surreale. Doch die Zeiten sind mittlerweile hellblau und die lautesten Untertöne dumpf. Spätestens jetzt braucht es den Blick für das Wesentliche und die Kraft, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Und Marthaler samt Ensemble haben exakte Vorstellungen, wie das gehen könnte. Geplant ist eine ergebnisoffene Wirklichkeitsbetastung als Happening in ruinösen Zeiten. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, gehört zum idealen Besucherinnenkreis. Zitat Ende. Entstanden ist ein heiterer, unterhaltsamer Abend, in dem sich großartig dargebotene musikalische Schätze mit den kunstvollen Texten des 2018 verstorbenen Autors, Musikers und Übersetzers Jürg Lederach, ein enger Freund Christoph Marthalers, und den Qualitäten seines über Jahre gewachsenen und in vielen Arbeiten bewährten Ensembles verweben. Nicht zuletzt werden Marthaler-Fans immer wieder Anklänge an seine kultisch verehrte Inszenierung Murks, den Europäer von 1993 oder andere Aufführungen erkennen. Von Jürg Lederach werden Auszüge aus mehreren Texten verwendet, beispielsweise aus Flugelmeiers Wahn, Die letzten Tage und Hitler in Pankow-South. Hitler in Pankow-South wird an drei verschiedenen Stellen sozusagen als Fortsetzungsgeschichte vor dem Eisernen Vorhang als Lesestück dargeboten. Der Saal der Volksbühne. Der Saal fasst 824 Plätze. Hinten zieht sich ein Rang über die gesamte Breite. Leicht bogenförmige Sitzreihen bilden eine ansteigende Tribüne. Das Polster der Klappstühle ist hellrot bezogen. Repräsentativ sind die Holzvertäfelung der Saalwände sowie ein aufwendiger Deckenkronleuchter. Seine Glaspartikel sind zu zarten Blütenblättern geformt. Ein schwarzes Portal rahmt die Bühne ein. Dieses läuft konisch über mehrere Meter auf beiden Seiten auf die Bühne zu, wodurch ein geräumiger Spielraum auf der Vorbühne entsteht, der auch in diesem Stück genutzt wird. Der einsehbare Teil der Bühne hat eine Breite von ca. 15 Metern, eine Tiefe von 20 Metern und eine Höhe am Portal von 9 Metern. Die Bühne von Wachs oder Wirklichkeit. Christoph Marthaler und seine langjährige Bühnenbildnerin Anna Fehbruck haben sich auch beim Raum durch Besuche im Hamburger Panoptikum anregen lassen. Tatsächlich hat Anna Fehbruck den zentralen Hauptraum des Panoptikums für die Volksbühne nahezu originalgetreu rekonstruiert. Nach Hebung des Eisernen zeigt sich ein Innenraum, der sich nach hinten trichterförmig verjüngt. Unten verfügt er über zwei unterschiedlich hohe Spielebenen. Darüber, in 3 Metern Höhe, tragen weiße Pfeiler und goldene Säulen eine geschwungene, begehbare Galerie. Zum Zuschauerraum hin öffnet sich die Trichterform auf eine weite, helle Spielfläche in Portalbreite. Nach hinten ist der Trichter offen und gibt den Blick frei auf einen Ausschnitt des Rundhorizonts der Volksbühne. Dieser ist jeweils in unterschiedlichen Farben beleuchtet und strahlt als atmosphärisch effektvoller Hintergrund von Nachtblau über Morgendämmerungsrot bis hin zu Regentagsgraugrün. Im hinteren Drittel des Raumes führen 3 breite Stufen von der unteren ersten Spielebene zu der ca. 50 cm hohen, podestähnlichen zweiten Ebene hinauf. Die Stufen und alle Böden sind im Stil eines Terrazzo-Bodens bemalt. Auf grauem oder im Falle der Spielfläche beigem Grund verteilen sich kleine farbige Formen unregelmäßig. Beherrschend für die Gesamtoptik ist die Galerie. In luftiger Höhe zieht sie sich schwungvoll vom Portal links zum Portal rechts, wie ein frei durch den Raum sich schwingender Weg mit elegantem Balustradengeländer. Das Grundmotiv des Balustradengitters im Stil der 50er Jahre erinnert an eine auf dem Kopf stehende Stimmgabel. Das Motiv wiederholt sich über die gesamte Breite der Galerie ungefähr 60 Mal und ist an weiteren Stellen im Raum präsent. Der Griff der Stimmgabel ist messingfarben, die Zinken weiß bemalt, der Handlauf schimmert golden. Tragende Teile des Balustradengitters sind unauffällig aus schwarzem Material gestaltet. Die Balustrade begrenzt die Galerie nach hinten und nach vorn. Links und rechts auf der Galerie stehen jeweils 2 goldfarbene Säulen mit 40 cm Durchmesser. Scheinbar tragen diese eine sich über der Galerie in 2,50 Meter Höhe erhebende Decke, die zum Portal hin abschließt. Die Decke ist wie auch die Galerie selbst nach vorne zartrosa verblendet. 10 warmweiß leuchtende Deckenstrahler sind in sie eingelassen. Die 2. Galeriesäule von links setzt sich in den Raum unter der Galerie fort und erscheint so ebenfalls als tragendes Element. Tatsächlich wird die Galerie von unten durch Traversen gehalten, die unauffällig als Wand oder Pfeiler verkleidet sind. Im Raum unter der Galerie entstehen durch unterschiedliche Möblierung und Hintergründe verschiedene Interieurs für die überall im Raum verteilten echten Wachsfiguren und gelegentlich auch für die darstellenden, also die lebenden Wachsfiguren. Wir schreiten den unteren Raum mit beiden Ebenen von links nach rechts ab und platzieren dabei alle Figuren in ihre Interieurs. Ganz vorne links, also auf der Vorbühne direkt vor dem schwarzen Volksbühnenportal, steht eine von innen beleuchtete Holzvitrine, 2 Meter breit und 2,40 Meter hoch. Sie hat einen leicht angegilbten weißen Anstrich. Auf 3 Regalbrettern, 2 davon aus Plexiglas, sind Wachsköpfe und Körperteile auf kleinen Ständern ausgestellt. Einer der 10 Köpfe ist übrigens dem Schauspieler Henry Hübchen nachgebildet. Direkt anschließend zur Hauptbühne ist ein schwarzes Klavier auf Rollen platziert. Es steht am Portal seitlich zum Publikum. Daneben, spielfertig, eine Klavierbank. Als nächstes folgt an der linken Seitenwand ein 3,50 Meter langes und 2,60 Meter breites Podest mit weißer Blende. Es ist so hoch wie das Podest hinten, also 50 cm. Die rechte hintere Ecke des Podests schließt genau mit der einen Säule ab, die den Gesamtraum von oben bis unten vertikal durchmisst. Hinter dem Podest deckt ein Vorhang in schmalen Falten einen Teil der linken Bühnenwand ab. Auf gelb-rot geflecktem Hintergrund prangen große Bienenkörper mit Stachel in schwarz-weiß. Auf dem Podest ein schräg zum Publikum ausgerichtetes Sofa, dazu ein Sessel. Beide haben goldene, barock geschwungene Füße und Armlehnen und sind mit einem passenden Samtstoff in Goldocker überzogen. Auf dem Sessel mit dem Rücken zu uns und dem rechten Arm auf der Lehne sitzt die Figur des Schauspielers Henry Hübchen, diesmal in Gänze. Er hat grau-weißes Haar und trägt einen beigen Wollmantel, eine graue Hose und schwarze Herrenschuhe. Hinter dem Sofa, vor dem Vorhang, die Figur der Opernsängerin Montserrat Caballé. Ihr mittellanges dunkles Haar ist zu einer schwungvollen Welle nach hinten über den Kopf toupiert. Sie trägt ein weitgeschnittenes, kurzärmeliges Seidenkleid in Mintgrün. Darüber einen reich bestickten, langärmeligen Überwurf aus durchscheinendem Stoff. Huldvoll lächelt sie Richtung Spielfläche. Direkt hinter diesem Interieur schließt das Podest an, links in Form einer schwungvollen Rundung. Es ist vorne durch ein weiteres Stück des Stimmgabel-Balustradengitters und eine helle 50-Zentimeter-Blende begrenzt. Hier steht eine der tragenden Traversen mit weißer Spanplatte als Pfeiler verkleidet. Im Hintergrund des Podests erhebt sich eine 4,20 Meter breite und 2,50 Meter hohe Bibliothekswand. Die 8 Regalbretter mit vielgestaltigen Buchrücken in unterschiedlichen Farben sind in Wirklichkeit ein gedrucktes Bild, wirken aber täuschend echt. Vor der Bibliothekswand auf einem runden Perserteppich zwei schwarze Ledersessel und ein runder brauner Beistelltisch. Ganz links sitzt Helmut Schmidt mit dem charakteristischen Seitenscheitel im schwarz-weiß melierten Haar, bekleidet mit einem grauen Anzug über weißem Hemd und roter Krawatte. Schmidt hat einen Spazierstock in der Hand, aber keine Zigarette. Rechts neben der Bibliothekswand öffnet sich der 3,30 Meter breite Durchblick auf den Rundhorizont. Auch hier begrenzt nach hinten die Balustrade mit Stimmgabelmotiv. Mehrere aufwärts führende Stufen verschwinden hinter der Bibliothekswand nach oben, ebenso die Balustrade. Diese vermeintliche Treppe hinter der Bibliothek scheint auf die Galerie zu führen und ist betretbar. In der Mitte des Durchblicks auf den Horizont steht eine braune Yamaha Heimorgel mit drei Manualen und Registerknöpfen. Davor eine schwarze Klavierbank. Links daneben die Figur des Schauspielers Bernhard Schütz im grauen Anzug mit heller dunkel gestreifter Krawatte. Rechts wird der Durchblick durch die rechte Seitenwand des Raumes begrenzt. Das hier aufgestellte Wandteil ist zweifarbig, dunkel und weiß gestrichen. Im hinteren dunklen Abschnitt ist ein weiß umrandeter Durchgang mit Rundbogen eingelassen. Dieser wird viel als Auftritt benutzt und in der Audiodeskription einfach der Rundbogen genannt. Nach vorne schließt sich ein kleines rundes Podest mit Balustrade an. Auf diesem steht an einem Stehtisch die Figur Margot Honecker. Über einer klein gemusterten Bluse ist sie mit Jacke und Rock aus schwarzem Leder bekleidet. Margot Honecker trägt ihr blaugraues Haar als welligen Kurzhaarschnitt und eine Brille. Wir gehen links an Margot vorbei, treten die drei breiten Stufen zu Ebene 1 herunter und wenden uns nach rechts. Direkt unterhalb von Margot Honecker hat die Reinigungskraft des Kabinetts ihren Aufenthalts- und Arbeitsort. Sie sitzt meistens mit Blick zum Publikum auf einem goldenen Stuhl mit rotem Samtpolster. Auf einem passenden goldenen Beistelltisch mit geschwungenen Beinen rechts ist eine Zeitschrift mit Tiermotiv und ein kleines Strickzeug aus weißer Wolle deponiert. Noch weiter rechts steht ein moderner Stahlrohrstuhl mit schäbigem, bräunlichem Polster. Polstersessel und Stuhl werden immer wieder für die Lesung Hitler in Pankow South vor dem eisernen Vorhang platziert. Rechts der goldenen Sitzgruppe schließt sich eine etwa 50 cm hohe, L-förmige Mauer aus kunstvoll hergestellten beigegrauen Feldsteinen an. Dahinter erstreckt sich parallel zur Mauer eine große, etwas zurückgesetzte Wand mit einem Fotomotiv. Es zeigt einen von maximal dreistöckigen Häusern umsäumten Platz in einer deutschen Kleinstadt. Auf dem Platz steht meterhoch braunes Wasser, aus dem im Vordergrund eine Ampelanlage und bogenförmige Straßenlaternen ragen. Mauer und Motiv erinnern an einen rustikal wie ein Feldreihen begrenzten Vorgarten. In diesem Vorgarten hinter der Mauer wird links die Figur Heino präsentiert, mit blondem Haarschopf, der charakteristischen schwarzen Brille, in roter Lederjacke und mit einem gelben Mikro in der Hand. Neben ihm befindet sich die Figur Horst Lichter, mit fliehendem Haaransatz und einem großen zur Seite gezwirbelten grauen Schnurrbart. Lichter trägt eine beige Kochschürze mit rot-blauen Längsstreifen, ein zartblaues Hemd und hält eine Schokotorte vor sich. Vorne an der Ecke des Mauerells befindet sich ein weißer Stehtisch auf einem schmalen Streifen aus grünem Messeteppich. Später wird der Musiker Jürg Kienberger sein Keyboard auf dem Tisch platzieren. Weiter rechts vor dem Portal steht die Figur Schalk Golodkowski mit schütterem Schnurrbart und schwach erkennbarem Haarkranz. Schalks Oberkörper ist unbekleidet, am Bauch klafft ein großes Loch, In diesem ist eine Box platziert. Schalks erhobenen Armen fehlen die Hände. Er trägt eine anthrazitfarbene Hose und schwarze Herrenschuhe. Schalks Augen können rot blinken. Zwei weitere prominente Figuren sind auf der Spielfläche. Links Barbara Schöneberger in lässig moderierender Haltung, bekleidet mit einem eng anliegenden, knielangen pinken Kleid mit Trompetenärmeln, dazu schwarze Lackpumps. Eine prächtige weißblonde Mähne umspielt ihr Gesicht und fällt auf den Rücken. Schöneberger blickt nach links zum Klavier. Rechts neben ihr ist Brigitte Helm in ihrer Rolle als Maschinenmädchen Maria in Fritz Langs Metropolis zu besichtigen. Die Figur Maria trägt ein enges, schwarz-violett schimmerndes Printtrikot, auf dem ein Maschinenkörper aus runden und eckigen Metallteilen abgebildet ist. Um den Kopf der Figur ist ein Perückenband gewunden, die Perücke fehlt jedoch. Dafür hat jemand der Figur ein Glas mit Strohhalm und einem gelben Getränk in die Hand gedrückt. Sie scheint daran zu saugen. Weitere Figuren sind auf der Galerie verteilt. Ganz links eine Kinderfigur mit rot kariertem Wollkleid, aber ohne Haar. Daneben ein Hausmeister mit blauer Latzhose und Akkuschrauber. Im Hintergrund eine Krankenschwester im Kittel. Neben der zweiten Säule Karl Lagerfeld mit schlohweißem Pferdeschwanz, Anzug und Sonnenbrille. Hinter Lagerfeld ein Fußballer im roten Trainingsanzug. In der Mitte der Galerie Marika Röck mit grünem Samtkleid und opulentem Gebilde aus bunten Federn auf dem Kopf. Rechts entdecken wir zu guter Letzt den Dirigenten Kent Nagano, standesgemäß im schwarzen Frack mit weißer Fliege und Dirigentenstab. Auch auf der Galerie zwei lose Hände am Geländer. Insgesamt wirkt der Raum aufwendig und perfekt gebaut. Die hellen Farben und Goldtöne, ebenso aber die altmodische 50er-Jahre-Architektur mit Galerie und geschwungenen Podesten, erzeugen im Zusammenspiel mit den steifen Figuren sofort den freundlichen Charme musealer Verstaubtheit. Darstellende Figuren und Kostüme. Das gesamte lebende Personal von Wachs oder Wirklichkeit ist ebenfalls ein Teil des Wachsfigurenkabinetts auf der Bühne. Die meisten Wachsfiguren sind mehr oder weniger prominent, aber es gibt auch einige, die nicht sofort erkennbar sind. Die Darstellenden spielen jedoch nicht die Personen, deren Äußeres sie tragen. Vielmehr scheinen sie mit den Figuren zu spielen, genauer gesagt mit einem Leben als Wachsfigur, egal in welchem Outfit. Vielfach erleben wir den langsamen Übergang von Wachs zur Wirklichkeit und umgekehrt. Die Darstellenden erstarren als Figuren in Posen oder sie lösen sich aus der Starre und werden lebendig. Zu Beginn des Stücks ist nicht zu erkennen, wer später lebendig wird und wer nicht. Gelegentlich werden in Spielsequenzen Vorgänge aus dem Alltag eines Wachsfigurenkabinetts zitiert, beispielsweise das Reinigen und Abstauben von Figuren, das Umgruppieren derselben oder die vorübergehende Existenz halbfertiger Figuren. Alle Darstellenden sind außerdem durch ihre Parts in den Texten von Lederach in vielfältigen Rollen zu erleben, ohne dass dafür große Kostümwechsel vorgenommen würden. Die Audiodeskription nennt die Darstellenden aufgrund der nahezu durchgehenden Optik nach ihrem Wachsfiguren-Outfit. Damit verzichtet sie, aus Gründen der Vereinfachung für den Hörenden, auf die in der Inszenierung angestrebte Mehrdeutigkeit und die fließenden Übergänge zwischen Figurenrollen und Darstellenden. Für die Auszüge aus der Hitler in Pankow South Lesung vor dem Eisernen werden die Rollen zur besseren inhaltlichen Orientierung beim ersten Einsatz vorher angesagt. Die im ersten Teil durchgehend anwesende, helfende Hand des Panoptikums zitiert optisch eine Figur des amerikanischen Objektkünstlers Duane Hanson, nämlich seine Putzfrau. Die Putzfrau wird gespielt von Hildegard Alex. Sie ist Anfang 80, 1,65 groß und kräftig. Hildegard hat kleine blaue Augen, eine kurze spitze Nase und ausgeprägte Wangenfalten. Als Putzfrau trägt Hildegard eine in voluminöse Locken gelegte graublonde Perücke unter einem rosa Haarnetz. Dazu ein graugrünes wadenlanges Wickelkleid aus einem durchscheinenden, mit eingewebtem Gittermuster versehenen Stoff. Ein kleines blau-rot-grünes Blumendekor ist aufgedruckt. An den Füßen hat sie bequeme olivgrüne Slipper. Wenn die Putzfrau nicht gerade ihren großen blau-weißen Staubwedel schwingt, thront sie die meiste Zeit auf ihrem rot-goldenen Polsterstuhl. Später begegnet uns Hildegard Alex als Königin Elisabeth II. Und zieht dafür einen wadenlangen pinken Popelinmantel in klassischem Schnitt über das Kleid. Eine glitzernde Brosche in Form eines Hirschkäfers und eine Perlenkette schmücken die Queen, ebenso wie der zugehörige runde Filzhut mit Krempe und kleinem roséfarbenen Blumengebinde. Passend dazu hat sie schwarze Slipper mit Zierbändchen und eine schwarze Damenhandtasche mit rundem Henkel. Rosa Lembeck ist 1,87 groß und schlank. Sie hat große blaugraue Augen, eine Stupsnase und einen breiten vollen Mund. Als Figur der Lady Diana trägt sie eine weißblonde Pagenkopfperücke mit hochgelegter Innenwelle und dezent geschminkte Lippen. Ihr Kleid ist angelehnt an das sogenannte Revenge Dress, ein auffälliges Kleid, das die echte Diana bei einem Empfang trug, nachdem Prinz Charles in einem Interview seine Affäre mit Camilla zugegeben hatte. Das Revenge Dress im Stück ist ein auf einer Seite schulterfreies, knielanges, kleines Schwarzes aus Samt. Ein Einsatz aus gerefftem Chiffon läuft von der rechten Schulter bis zur linken Taille, wo der glänzende Stoff als luftige Schärpe herunterhängt. Zwei Borten aus Glitzersteinen setzen den Chiffon-Einsatz effektvoll gegen den Samt ab. Ebenso dem Original nachgebaut ist ihr sogenannter Perlenchoker, eine am schlanken Hals eng anliegende, mehrreihige Perlenkette mit einem strassglitzernden Mittelstück in Form einer ovalen Brosche. Weitere königliche Schmuckstücke sind tropfenförmige Perlenohrringe und ein Strassarmband. Schwarze Nylons und Riemchenpumps aus Lackleder vervollständigen Rosas Lady Di. Olivia Grigoli, Anfang 60, ist 1,65 groß und schlank. Sie hat große braune Augen, eine gerade kurze Nase und ein ovales Gesicht. Im Stück trägt sie eine klein gelockte braune Perücke hinten hochgesteckt. Nacken und Seiten sind frei, die Locken türmen sich vor allem oben auf dem Kopf. Später erleben wir, dass ein Mittelteil über dem Scheitel wie ein Toupet abgenommen wird. Darunter ist Olivias Wachsfigur natürlich kahlköpfig, weshalb im Falle der Darstellenden unter dem Toupet eine aufgeklebte Glatze zum Vorschein kommt. Olivia Grigolis Figur Alice bezieht sich auf Die Ratten, eine Hauptmann-Aufführung der Volksbühne aus dem Jahr 1985, in der die blutjunge Hildegard Alex die Figur der Alice Rütterbusch spielte. Olivia trägt Hildegards Originalkostüm, ein knöchellanges, schlank geschnittenes Kleid im Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Passend zur Rolle der naiven Schauspielschülerin Alice Rütterbusch wirkt das Kleid in Aprikot und Rosa mädchenhaft. Es besteht zum Teil aus Spitze, hat eine kleine Schleppe und Rüschenvolants an Ärmeln und Rock. Das eng anliegende Oberteil mit Spitze ist oben hochgeschlossen und hat einen auffallenden rosa Brusteinsatz. Der Rock fällt weich. Wenn Alice die kleine Schleppe hebt, fallen die Rüschenvolants prominent offen. An den Füßen hat sie ebenfalls historisch passende beige-türkise Schnürstiefel mit schmalem Absatz. Die norwegische Sängerin und Schauspielerin Tora Augestad ist Mitte 40, circa 1,75 groß und schlank. Sie hat ein ovales Gesicht mit blauen Augen, einer geraden, breiten Nase und vollen, kräftig geschminkten Lippen. Als Figur Taylor Swift trägt sie eine in wilden Strähnen weit über die Schulter fallende Blondhaarperücke und einen mit metallicblauen Pailletten besetzten Kurzoverall mit Taillenzug und Schmetterlingsärmeln. Der Overall wirkt von weitem wie ein Minikleid und glitzert, einem Popstar angemessen, beeindruckend im Licht. Dazu passen knielange glänzende Silberstiefel mit breitem Absatz. Ein weiteres glänzendes Highlight sind die großen traubenförmigen Ohrringe aus geschliffenen blau-violett schimmernden Glassteinen. Die Tänzerin und Choreografin Althea Garrido ist Mitte 50, etwa 1,60 groß und drahtig. Sie hat große braune Augen, eine kurze breite Nase und einen breiten Mund. Als Boxer, angelehnt an Max Schmeling, trägt sie dunkles, kurzgelocktes Haar, das im Stile der 20er Jahre in der Mitte gescheitelt und straff zur Seite gekämmt ist. Schmeling hat ein schwarzes Unterhemd aus grobem Strick, eine mit Goldborte abgesetzte, seidig glänzende schwarze Boxershorts und darüber einen Championmantel mit Kapuze aus goldockerfarbener Seide. Das schwarzseidende Innenfutter ist als Umschlag an den Ärmeln und in der zurückgeschlagenen Kapuze sichtbar. Dazu schwarzbraune Retro-Turnschuhe mit weißen Streifen, helle Socken und braune Boxhandschuhe, auch im Retro-Look. Sie heißt durchgehend Schmeling, außer in der Lesung, wo sie als John Forscher zu hören ist. Franz Beil ist Mitte 40, circa 1,85 groß und eher hager. Sein kurzgeschnittenes, graumeliertes, dunkles Haar trägt er zur Seite aus der Stirn gekämmt. Für die Figur des Hans Albers ist es in leichte Wellen gelegt. Blaue Augen und eine gerade Nase und ein mittelgroßer Mund prägen sein längliches, sonnengebräuntes Gesicht. Hans Albers trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, eine graue Anzughose und ein weißes, langes Jackett mit blauer Papiernelke am Revers. An den Füßen beige Herrenslipper mit dunkelbrauner Spitze, gelochter Zierkante und Zierbändern. Auf dem Kopf hat Franz als Hans Albers einen Herrenfilzhut mit Krempe und grauem Band. Für seine Figur in der Lesung, Klein H, setzt Franz den Hut ab und dann auch für weitere Szenen nicht wieder auf, weshalb wir in diesem Fall zur Benennung bei Franz bleiben. Der Musiker Clemens Sienknecht ist Anfang 60, schlank und etwa 1,85 groß. Er hat ein schmales, eher kantiges Gesicht, eine lange, spitz zulaufende Nase und blaue Augen. Als Sänger Robin Gibb von den Bee Gees trägt er eine rotbraune Langhaarperücke mit Seitenscheitel, die ihm schwungvoll gewellt über die Schulter fällt. Dazu eine 70er-Jahre-Brille mit silbernem Rand. Auf seinem senfgelben, ärmellosen Strickoberteil sind durchsichtige Pailletten und Glitzersteine zu Sternformen in gleichmäßigen Reihen angeordnet. Darüber fällt locker eine schillernde Blousonjacke aus weißem Satin mit Aufnähern aus andersfarbigen, glänzenden Stoffen. Eine große, abstrakte Form in Rot und Violett ist quer auf der Rückseite aufgenäht und fällt besonders auf, wenn Clemens vorne am Klavier sitzt. Eine schlank geschnittene weiße Satinhose und weiße Slipper mit Schlangenledereinsatz komplettieren das Outfit. Jörg Kienberger, Mitte 60, ist etwa 1,80 groß und sehr schlank. Er hat ein schmales Gesicht mit großer Nase und einem breiten Mund. Seine dunklen, von Lachfalten umgebenen Augen schauen freundlich durch eine 70er-Jahre-Brille mit silbernem Rand. Das grau-weiß melierte Haar ist links gescheitelt und nach hinten gekämmt, sodass die Stirn frei und kantig hervortritt. Oben angesetzt ist ein Perückenteil aus wuscheligen, kleinen, grau-weiß melierten Locken, die am Hinterkopf bauschig abstehen. Über einem hellen Hemd mit einem 70s-Muster aus kleinteiligen, geometrischen Formen in braunen Farbtönen trägt Jürg einen kurzen, hellgrauen Wollpolunder und eine farblich nicht ganz passende, mittelgraue Herrenhose. Dazu hat er klassische, schmutzig-gelbe Filzhausschuhe, hellbraun kariert, an den Füßen. Das Kostüm ist tatsächlich das Original aus Marthalers Murks den Europäer-Inszenierung von 1993. Jürgs Wachsfigur ist die Figur Jürg Kienberger aus der Murks-Inszenierung und heißt in der AD Jürg. Der norwegische Darsteller Magne Horvath Brekke ist zunächst vor allem als Albert Einstein auf der Bühne. Er ist Anfang 60, 1,65 groß und schlank. Magne hat ein länglich-kantiges Gesicht, blaue Augen unter markanten Brauen, eine mittellange breite Nase und schmale Lippen. In der Einstein-Figur verschwinden seine Lippen allerdings vollkommen unter einem sehr buschigen grauen Schnurrbart. Ein voluminöser grauer Haarschopf ist aus der Stirn gekämmt, vorne bildet er Geheimratsecken, hinten bauscht er sich wild. Einstein trägt ein weißes Hemd mit roter Fliege, darüber eine graue Wollstrickjacke und eine dunkelgraue, weitgeschnittene Wollherrenhose mit dezent eingewebtem rötlichem Streifen, dazu rotbraune altmodische Herrenschnürschuhe. Gelegentlich blitzen Hosenträger unter der Strickjacke hervor. Magne ist außerdem als Honecker II in Hitler in Pankow und als Magne er selbst aus Murks den Europäer auf der Bühne. Für diese beiden Rollen nimmt er den Einsteinbart ab und tauscht die graue Strickjacke gegen eine senfgelbe mit eingewebtem Streifenmuster ein. Letztere ein Teil seines Murks Originalkostüms. Er heißt anfangs Einstein, später dann Magne. Das war die audiodeskriptive Einführung zu Wachs oder Wirklichkeit. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Berliner Spielplan Audiodeskription Theaterlandschaft 2025 von Förderband e.V. Text Imke Baumann, Redaktion Charlotte Miggel, Katrin Würmer, Barbara Fickert. Sprecherin live und in dieser Aufnahme Imke Baumann, Aufnahme Mike Voss, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Viel Spaß in der Vorstellung.